Es soll ja auch Vorbild sein. Das ist der größte Wettkampf in der Welt und der soll für alles Beispiel sein und auch alles ordentlich und richtig sein. Und wenn das noch nicht mal die schaffen, wie sollen es dann andere machen? Und ich denke, dass das extrem wichtig ist. Vor allem, dass auch der Fokus auf den Athleten liegt. Es soll nicht um Geld gehen, um was auch immer. Es soll um die Athleten gehen und das soll gezeigt und gefeiert werden. Und alles, was drumherum passiert, ist natürlich wichtig, aber es sollte im Endeffekt trotzdem um den Athleten gehen, denke ich.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen und vierten Episode vom Powwow Podcast. Auch diese Folge wird wieder präsentiert von der Deutschen Vermögensberatung, eurem Coach in allen Finanzfragen. Mein Name ist Jonas Hummels, ich bin einer der Gründer von Powwow Sports, Host dieser Staffel und im Herzen ein Mainzer. Passend dazu haben wir einen besonderen Gast. Er ist Europameister, mehrfacher deutscher Meister, dreifacher Olympiateilnehmer. Und das alles, obwohl er erst mit 16 angefangen hat, den Speer zu werfen. Zugegebenermaßen extrem weit. Dementsprechend ist hier Julian Weber. Und kurzer Einstieg, wir haben unter der Woche mal telefoniert und dann habe ich dich gefragt, was du gerade machst. Und dann gesagt, du bist gerade im Park, rennst ein paar Runden und machst irgendwie ein paar Klimmzüge. Und ja. Ich persönlich, ich bin Fußballer und ich denke immer, wir sind die unstrukturiersten Leute der Welt. Also klar, man trainiert, aber irgendwie weiß ich nicht. Wenn ich die Leichtathleten so wie dich oder irgendwie andere sehe, die haben immer das alles genau getimt. Um, keine Ahnung, selbst 12 Minuten später, wenn Training beginnt, ist doof. Also bin ich jetzt doof oder war das einfach eine entspannte Einheit von dir?
Ja, das war einfach eine entspannte Einheit von mir. Aber ich bin da auch ein bunter Vogel eigentlich, was das angeht. Ich bin gar nicht so der typische Leichtathlet, der alles strukturiert haben muss und alles irgendwie perfekt aufeinander abgestimmt sein muss. Ist natürlich nicht schlecht, aber ich bin da eher so der spontane Typ und auch einfach mal nach Gefühl trainieren und es muss sich einfach gut anfühlen und muss nicht immer alles genau abgearbeitet werden. So, da bin ich gar nicht so der Fan von.
Okay, was sagen da deine Trainer dazu? Sind die damit einverstanden oder?
Mein Training habe ich mittlerweile so auch dahin bekommen, dass wir so einen Zwischenweg gefunden haben. Also schon auch die Struktur, dass die passt, aber auch, dass ich teilweise einfach so mein Ding machen kann. Damit sind wir beide happy und das lief jetzt die letzten Jahre auch ganz gut und kommen damit auch gut zurecht.
Okay, sehr gut. Sag mal, so wo stehst du gerade sozusagen innerhalb der Saison? Also klar, Leichtathletik geht dann ja bald sozusagen erst richtig los, aber ist jetzt gerade richtig Vorbereitung für dich oder an welchem Zeitpunkt bist du?
Ja, wir sind jetzt gerade in der knallharten Vorbereitung, wo viele Gewichte gestemmt werden und wo es einfach darum geht, belastbar zu werden, einfach stark zu werden. Und trainiere ich sehr viel und es macht auch nicht immer Spaß. Also es ist schon echt anstrengend und auch viel Muskelkater. Manchmal schaffe ich es gar nicht, mich ordentlich auf die Toilette zu setzen vom Muskelkater. Wow. Aber das gehört einfach dazu und das mache ich auch gerne, weil ich dann weiß, okay, wenn ich jetzt Gas gebe, kann ich im Sommer abliefern und kann da Erfolge erzielen und weit werfen. Deswegen ziehe ich das auch durch. Jetzt ist natürlich eine harte Phase, war jetzt auch im Trainingslager in Spanien gewesen. Das ist natürlich dann auch mal ganz schön, da auch aus dem kalten, dunklen Berlin da rauszukommen, auch mal wieder was anderes zu sehen. Haben wir auch mal wieder angefangen zu werfen. Ist natürlich dann auch schön nach langer Zeit. Im Prinzip war der letzte Wettkampf ist ja dann immer so Ende September eigentlich oder Mitte September. Und dann nach ein paar Monaten endlich mal wieder die Speere fliegen zu sehen, das ist dann natürlich auch echt was Schönes. Und deswegen machen wir auch die Trainingslager. Jetzt bin ich gerade in Mainz bei der Family. Freue ich mich natürlich auch mal wieder zu sehen, weil ich ja in Berlin wohne und auch da trainiere. Ist es natürlich auch mal ganz schön, dann wieder nach Mainz zu kommen, mein Neffen und meine kleine Nichte auch zu sehen. Ist natürlich auch eine Art von Erholung, dann auch wieder hier zu sein. Und ich starte ja auch für den USC Mainz, das ist ja mein Leichtathletikverein. Und dann ab nächstes Wochenende geht es dann ins nächste Trainingslager in die Türkei nach Belek. Da gehen auch viele Sportler hin. Das ist ein richtig gutes Sporthotel. Ich glaube, auch manche Fußballclubs gehen da auch hin. Da machen wir dann 2 Wochen Trainingslager. Da geht es dann auch wieder eher um die Technik zu verbessern und schnell und explosiv zu werden und danach dann nochmal eine Kraftphase. Dann kommt nochmal ein Trainingslager in Belek für 2 Wochen und dann von dem Trainingslager aus fliege ich dann direkt zu dem ersten Wettkampf Mitte Mai, 16. Mai, glaube ich. Geht es dann zur Diamond League, sozusagen die Champions League der Leichtathletik, und dann geht auch die Saison los.
Ja, und was macht ihr in Mainz oder beziehungsweise packt ihr in den Rhein mit Niklas Kaul? Habt ihr ja noch einen anderen, zumindest richtig, ja, der sehr weit den Speer werfen kann? Also ist das Zufall oder gibt es einen besonders guten Trainer?
Ja, wir haben natürlich auch gute Trainer hier, aber wir sind ja beide auch vom Handball, ja, und waren dadurch natürlich auch, ja, hatten dadurch einen sehr guten Wurfarm, denke ich, haben tatsächlich sogar im selben Handballverein früher Handball gespielt, bei der SG Saulheim.
Genau, die Geschichte müssen wir ein bisschen, da kommst du nicht so weit so einfach raus, weil so die Genese, wie ja, du zum Sport gekommen bist, natürlich schon interessant. Also ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und du hast ja gerade gesagt, du warst Handballer. Und dann, genau, gibt es diese Geschichte, die würde ich gerne mal verifizieren, weil die steht zumindest bei Wikipedia drin. Und zwar warst du, glaube ich, irgendwie mit 16 warst du beim Handball und dann solltest du, oder irgendwer hat gesagt, hier wirf mal diesen Speer.
Sozusagen, ja.
So in der Art, genau. Und dann hast du mit einem 700 Gramm schweren Speer 52 Meter aus dem Stegreif mehr oder weniger geworfen. Mhm. Und 4 Wochen später mit einem 800 Gramm schweren Speer, also der 100 Gramm schwerer ist, 60 oder über 60 Meter, also 10 Meter weiter. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich früher beim Fußballspielen diese Stecken hatte, um irgendein Feld abzusperren, habe ich ja immer geworfen.
Okay.
Diese Dinger, ja. Und die sind nach 10 Metern runtergefallen. Wie kann man aus dem Stegreif 52 Meter werfen? Klar ist man Handballer, aber ist es nicht so technisch? Also ich finde Speer, wir haben es im Abi mal gemacht, fand ich wahnsinnig interessant, wahnsinnig komplex für mich. Und du wirfst es aus dem Stegreif, ist es dann einfach Talent oder?
Es war auf jeden Fall, oder es ist Talent. Ich hatte da direkt eine Begabung, gutes Gefühl dafür. Aber man muss natürlich auch sagen, durch das viele Handballtraining habe ich natürlich auch so ein bisschen, ist schon was anderes. Also es ist natürlich technisch auch anspruchsvoller, da ein 2,80 Meter langes Gerät, spitzes Gerät zu werfen, so dass es dann auch gerade aufkommt und auch landet. Aber da hatte ich ein sehr gutes Gefühl für. Aber ich muss auch dazu sagen, ich war auch in der Leichtathletik von 8 bis 12. Waren früher eine Handballfamilie und die hat sich dann so ein bisschen zur Leichtathletikfamilie auch geändert. Meine Schwester war auch eine richtig gute Leichtathletin. Mein Bruder hat auch Leichtathletik gemacht. Die sind dann auch, wie ich auch, dann mit 12 habe ich aufgehört und habe mich wieder auf den Handball konzentriert. Und meine Geschwister sind auch voll im Handball geblieben und sind da auch echt erfolgreich geworden. Mein Bruder hat es bis in die erste Liga auch geschafft. Genau, und dann irgendwann hat mein alter Trainer mich gefragt, ob ich nicht mal wieder Bock habe, das auszuprobieren. Und dann hat meine Mutti mich zu dem Wettkampf da gefahren, hier in der Nähe irgendwo, und habe einfach mal geworfen und das hat sehr gut geklappt, habe direkt auch den Wettkampf gewonnen. Und ja, da war ich direkt Feuer und Flamme und habe das da richtig Bock drauf gehabt, habe dann mit meinem Trainer zusammen trainiert, habe in relativ kurzer Zeit wirklich große Leistungssprünge geschafft, war 2 Jahre später dann U20-Europameister mit Weltjahresbestleistung, obwohl ich mir noch im Frühjahr vor dieser U20-Europameisterschaft habe ich mir noch einen Daumentrümmerbruch in der Wurfhand beim Handball noch zugelegt.
Also du hast so lange noch parallel Handball gespielt?
Genau, ja, ich habe beides gleichzeitig gemacht.
Was war das für ein Handballniveau? Nur als, weil viele Leute können nur eine Sportart gut, deswegen.
Ja, es war schon ein gutes Niveau. Also ich hatte da auch Potenzial. Ich war auch ein guter Handballer. Das war, glaube ich, die höchste Jugendklasse. Ich habe teilweise Regionalliga dann auch gespielt. Und dann von der Jugend wollte ich in die Oberliga der Herren. Das war so der Start sozusagen. Aber dann, bevor dieser Wechsel in die Herren zur Oberliga gekommen ist, habe ich dann gesagt, auch nach diesem Daumentrümmerbruch, okay, ich lasse das jetzt mal lieber. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Sperrwurf. Da bin ich jetzt schon so gut und auch in der Welt ganz vorne mit dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, lassen wir das jetzt erstmal. Ich konzentriere mich darauf und war ja im Endeffekt dann auch die richtige Entscheidung. Also habe dann, normalerweise hat man ja den Speer hier so in der ganzen Hand, hier so drin.
Aber also zwischen Daumen und Zeigefinger?
Ja, genau. Der Speer liegt dann hier so drin. Ja. Und nach dem Daumentrümmerbruch sieht man hier vielleicht auch, keine Ahnung.
Ja, sieht man die Narbe auf jeden Fall.
Ja, genau. Und dann habe ich den Daumen zur Seite gemacht, bandagiert. Und den Speer habe ich mittlerweile zwischen Zeige und Mittelfinger und werfe dann im Prinzip so.
Ja, okay, aber es gibt, ich dachte, es gibt eh diese beiden Techniken, aber ist die andere sozusagen ja üblicher oder moderner oder?
Genau, also es gibt, ich kenne eigentlich nur einen anderen Speerwerfer, der auch mit der Technik wirft wie ich. Habe das zum Glück ziemlich gut hinbekommen, den Wechsel. Es war auch nicht so einfach, aber hat dann doch auch gut funktioniert. Und ja, habe dann 75 Meter noch geworfen, ein paar Wochen später. Und dann war ich für die U20-Europameisterschaft qualifiziert und habe dann mir noch 3 Tage vor der Quali einen Außenmeniskusriss im Stemmbein, da wo die meiste Belastung draufkommt. Beim Stemmen habe ich mir da gerissen, habe das abgetaped und mit meiner Handballer-Mentalität Augen zu und durch einfach drauf. Durchgebissen und habe Weltjahresbestleistung geworfen und bin U20-Europameister geworden. Also es war schon eine echt, echt coole Story und das hat mir dann auch so viel gegeben und da wusste ich wirklich ab dem Moment, ey, that's the way, da will ich weitermachen.
Genau, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Wenn du mit Verletzungen Sport machst, ist scheinbar immer ein gutes Zeichen erstmal. Also erklär mal so ein bisschen den Unterschied, wie, also klar, Handball und Speerwerfen, Handball ist eine Mannschaftssportart, eine Ballsportart, Speerwerfen ist eine Einzelsportart und ich sag mal eine statische, weil immer dieselben Sachen, klar, es ist Wind und mal ist die Bahn anders und so, schon klar, aber ich sag mal, wahrscheinlich 90% der Abläufe ja in der Regel relativ ähnlich. Kannst du das irgendwie mal für dich erklären, wie du von dem einen zum anderen kamst, klar, weil du gut warst, aber auch, wie hat sich der Spaß verändert? Also was hat am Handball mehr Spaß gemacht versus was beim Speerwerfen einfach, was so für dich der große Unterschied ist?
Naja, der große Unterschied ist, dass man auf sich alleine gestellt ist. Also die Leistung, die man bringt, dafür ist man selbstverantwortlich. Das hat alles Vor- und Nachteile. Also Leichtathletik hat Vor- und Nachteile, aber auch der Handball. Aber natürlich habe ich auch den Handball vermisst und ich bin ein absoluter Teamplayer und dieses Gemeinschaftsgefühl und zusammen Siege zu feiern und zusammen zu etwas zu erreichen, das fand ich genial und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das habe ich mir dann natürlich dann auch in der Leichtathletik so ein bisschen gesucht. Hatte da wirklich auch am Anfang eine tolle Trainingsgruppe, junge, motivierte, gute Leute, mit denen man zusammen viel trainiert und sich misst. Und das habe ich schon immer gebraucht. Also es war auch früher mit meinem Bruder und mit meiner Schwester immer, jeder wollte immer irgendwie schneller, besser, was auch immer sein. Und das war für mich immer das Größte und auch irgendwie eine Riesenmotivation. Und das hat es für mich dann auch in der Leichtathletik gegeben und deswegen hat es mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Aber klar, natürlich ändert sich das auch mit der Zeit so ein bisschen. Natürlich, wenn man älter wird, viele hören dann auf oder haben einfach bringen nicht mehr die Leistungen oder studieren halt eher, gehen den normalen Weg statt dem Leistungssport. Das ist ja vor allem in der Leichtathletik dann auch nicht so einfach. Da musst du ja wirklich dann auch die Kadernormen erreichen, um da auch drin zu bleiben, um diesen Weg überhaupt gehen zu können. Da wird es dann mit dem Alter natürlich immer weniger. Aber ich habe auch mit der Zeit dann gelernt, alleine Spaß daran zu haben, zu trainieren, auch wenn ich eine Trainingsgruppe habe. Aber ich habe schon immer viel auch alleine gemacht und das auch lieben gelernt, einfach für mich das Beste für mich herauszuholen und einfach mein Ding zu machen. So.
Was war denn der ausschlaggebende Grund für Handball? Für Speerwerfen natürlich. Also ich stelle mir nur, weiß ich nicht, du hast natürlich Vorteile und Nachteile in beiden Sportarten, aber ist es dann einfach, weil du gesehen hast, du hast mehr Potenzial oder war es eher so, du hast diese Bewegung hat mehr Spaß gemacht oder weiß ich nicht, das Umfeld, du warst eben nur noch für dich verantwortlich, also gibt ja mal verschiedene Gründe wahrscheinlich.
Naja, vor allem war es natürlich auch, dass ich gesehen habe, okay, ich habe da Potenzial, ich kann da viel erreichen, ich bin da in so kurzer Zeit so gut geworden und das hat mir natürlich dann auch Spaß gemacht und das wollte ich dann natürlich auch weitermachen und dann habe ich erstmal gesagt, gut, dann lassen wir das jetzt erstmal mit dem Handball, mache ich da erstmal eine Pause, war es eigentlich so vorgesehen, aber im Endeffekt bin ich ja dann auch nicht mehr zurückgekehrt zum Handball, sondern habe mich komplett auf Speerwurf konzentriert, aber hat auch mega Spaß gemacht, wie ich gesagt habe. Ich hatte eine coole Trainingsgruppe mit meinem besten Kumpel zusammen, habe ich trainiert, hatte einen super Trainer, den Stefan Kallenberg hier in Mainz, haben da wirklich richtig gut zusammengearbeitet und das hat mega Spaß gemacht.
Ja. Und ab wann konntest du ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, davon leben? Oder wann hast du gemerkt, okay, ich kann hier auch nicht nur sportliche Erfolge, also ich, du warst U20 Europameister dann, also das ist ja schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Ich gehe da trotzdem davon aus, dass man da jetzt nicht unbedingt direkte Lebensunterhalt als 19-Jähriger oder was auch immer damit verdienen kann. So hat sich in dem Moment, in dem du gemerkt hast, okay, du verdienst damit Geld und du kannst damit irgendwie wirklich deinen Lebensunterhalt machen, hat sich dann was verändert? Hattest du gefühlt, weiß ich nicht, mehr Druck, weniger Spaß, mehr Spaß? Kannst du das beschreiben?
Das war ja dann so um die Zeit mit dem Abitur. Das habe ich hinter mich gebracht, bin U20 Europameister geworden und bin dann auch relativ schnell zur Bundeswehr gegangen, zur Bundeswehr-Sportfördergruppe. Und die haben mir dann im Prinzip auch ermöglicht, nach dem Abitur mich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Und das hat mir auch Druck genommen, weil ich wusste, okay, ich kann den Weg gehen und ich will den Weg gehen und habe dabei volle Unterstützung von allen Seiten und war natürlich auch glücklich für mich, dass es in so kurzer Zeit schon auch diesen Erfolg hatte und der mir das ermöglicht hat, dass ich diese Unterstützung habe, dass ich überhaupt diesen Weg gehen kann. Und bei vielen geht es natürlich nicht so schnell und da muss dann natürlich auch die Eltern noch aushelfen und das auch finanzieren. Aber ich konnte da in kürzester Zeit auch auf eigenen Beinen stehen sozusagen. Und das war natürlich eine sehr schöne Situation. Und habe dann auch noch einen Nike-Sponsor bekommen und da habe ich gemerkt, oh geil, das ist schon was Großes und da habe ich Bock drauf. So.
Ja. Was bedeutet es, in der Sportfördergruppe zu sein? Also bist du ich glaube, du wirst auch als Sportsoldat bezeichnet.
Genau.
Was genau versteht man darunter?
Naja, ich bin dann zur Bundeswehr gegangen als Sportsoldat in die Sportfördergruppe, habe da meine Grundausbildung gemacht.
3 Monate?
Ein bisschen verkürzt für die Sportler, aber es war zu der Zeit noch eine relativ normale Grundausbildung. Das hat sich jetzt mit der Zeit auch schon ein bisschen verändert. Ich bin ja auch schon jetzt seit über 10 Jahren in der Sportfördergruppe. Genau, aber mein Job im Prinzip ist es für die Bundeswehr, die Bundeswehr über meinen Sport zu repräsentieren. Dann gibt es natürlich einige Aufgaben. Ab und zu machen wir auch mal Lehrgänge alle 1 bis 2 Jahre. Ab und zu mal bei der Sportfördergruppe vorbeigehen. Und man hat natürlich relativ viele Bezugspunkte auch zur Bundeswehr. Aber man wird da natürlich auch sehr viel freie Hand gelassen. Und ich kann natürlich meinen Sport so ausüben, wie es am besten ist. Und das ist schon eine sehr gute Situation mit der Bundeswehr. Eine riesen Unterstützung, ja.
Ja, bist du dann so gesehen auch irgendwie Reserve, in der Reserve oder sowas? Oder?
Ich glaube nicht. Okay, ich gehöre da nicht sehr. Also ich bin der aktive Soldat sozusagen, nur in der Funktion, die Bundeswehr zu repräsentieren über den Sport. Genau.
Wie kannst du sozusagen, oder hast du eine Position zur aktuellen Diskussion, die in Deutschland irgendwie vorherrscht, also mit potenzieller Aufrüstung und irgendwie dieser potenziellen Bedrohung durch Russland und vielleicht der Abkehr Amerikas? Also verfolgst du das einfach sozusagen als Sportsoldat anders oder hast du da ein anderes Augenmerk drauf?
Ich würde sagen, nicht anders. Ich bin einfach generell auch interessiert und verfolge das natürlich alles und mache mir da auch Sorgen, wie sicher auch viele Leute. Ja, ist natürlich keine perfekte Situation, gerade auch für die Bundeswehr. Da werden jetzt natürlich auch Mittel nötig, damit wir verteidigungsfähig sind. Und deswegen ist das, ich denke, das ist auch der richtige Weg, da so langsam mal ein bisschen auch Geld reinzuwerfen, damit da was passiert, damit wir, ja, die Bedrohungen werden größer und da müssen wir natürlich auch was dagegen tun. Ja,
okay, aber für euch als Sportsoldaten gibt es jetzt so gesehen keine direkten Folgen erstmal daraus.
Es wird nicht so sein, dass ich jetzt mit dem Speer irgendwo an die Front muss. Ja,
okay. Was würdest du denn generell sagen, was Sport für dich bedeutet? Also es ist natürlich dein Lebensmittelpunkt, aber könntest du dir vorstellen, ein Leben ohne Sport oder auch, weiß ich nicht, wie sieht Sport nach deiner aktiven Karriere aus? Wir haben kurz davor geredet und haben ein bisschen über Dartspielen geredet. Aber kannst du dir das oder kannst du dir ein Leben ohne Sport oder sowas in der Art vorstellen?
Ach, schwierig, weil Sport war schon immer mein Leben und ist mein Leben. Und Sport war schon immer alles für mich. Und ich denke, dass ich auch nach meiner sportlichen Karriere auch gerne im Sport bleiben will. Ich will unbedingt mit Sportlern zusammenarbeiten, sei es als Trainer, sei es als Berater, Manager, Mentor, in welcher Funktion auch immer. Ich will auf jeden Fall im Sport bleiben, weil es einfach, ja, mir extrem wichtig ist und einfach was Wunderschönes ist und was ich einfach sehr gerne mache und einfach schon immer für mich alles war. Ja.
Und als Funktionär theoretisch auch? Also das ist natürlich dann eine komplett andere Perspektive, ist wahrscheinlich politischer, aber wäre das auch was interessant ist?
Ja, mittlerweile gehe ich ja so ein bisschen in die Richtung, bin jetzt Athletensprecher geworden, auch im Deutschen Leichtathletikverband und ja, setze mich natürlich auch für Athleten ein und habe so auch das ein oder andere Projekt, wo ich irgendwie auch den Sport irgendwie voranbringen will, aber natürlich auch für die jungen Sportler irgendwie etwas bewegen möchte, damit die es noch besser, noch schöner haben und bin da auch mit Athleten Deutschland zum Beispiel öfters mal in Kontakt und in vielerlei Richtungen versuche ich dann natürlich auch so ein bisschen etwas zurückzugeben im Sport und es der Jugend noch einfacher und schöner zu machen, den Weg des Sportlers auch zu gehen und dabei Spaß zu haben.
Wie hast du die Diskussion verfolgt jetzt, die vor allem nach Paris aufkam, dass der deutsche Spitzensport irgendwie nicht mehr gut genug ist? Also alles immer relativ, ne? Medaillen waren vielleicht ein bisschen weniger, aber das wird dann ja auch aufgedröselt. Es gab wahnsinnig viele Plätze, 4 bis 10. Was immer noch ja Weltspitze ist, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, der 8. Beste in seinem Sport ist, dann gibt es nur 7, die besser waren. Also das ist Weltspitze, ist natürlich wahrscheinlich auch in so einem volksverwöhnten Land, Sportlerland, wie es eben Deutschland ist, nicht ganz so, oder wird dann nicht ganz so gerne gesehen, oder kann man einfach kritisieren, was ist so deine Ansicht darauf? Wo gibt es denn die größten, in Anführungszeichen, Probleme, oder was sind die größten Chancen, die man hat, oder ist diese Diskussion ein bisschen hinfällig?
Ja, denke ich schon. Natürlich hängen wir so ein bisschen hinterher im Weltmaßstab. Das sieht man nicht nur in der Leichtathletik, sondern auch in vielen anderen Sportarten. Ist natürlich schwer.
Hast du Gründe dafür? Kannst du dir was erklären?
Ich denke einfach, dass sich mit der Zeit im Sport einfach nicht weiterentwickelt hat. Also es wird nicht mehr, Deutschland und die Politiker hat auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit auf den Sport gelegt. Es war einfach, die Wichtigkeit hat einfach so gefehlt. Es sind viele andere Dinge wahrscheinlich einfach wichtiger gewesen, als den Sport irgendwie weiter voranzubringen. Und da fehlt es sicherlich an einigen Ecken, sei es die Infrastruktur, sei es die Förderung von jungen Athleten, auch diesen Übergang zu schaffen von Schüler zu Student oder auch dann Top-Athlet. Es sind so viele Bereiche, die einfach, wo finanzielle Förderung fehlt, aber auch generell die Aufmerksamkeit für den Leistungssport, jetzt nicht nur Fußball, sondern auch für andere Sportarten. Ich glaube, wir müssen da einfach wieder mehr auch die Jugend auf jeden Fall fördern, aber auch auf der anderen Seite wieder mehr Vorbilder schaffen und die Top-Athleten, die es gibt, auch fördern und den jungen Leuten zeigen, ey, das ist was Tolles, Profisportler zu sein, dein Land zu repräsentieren und das einfach so attraktiv wie möglich zu machen, damit da auch junge Leute darauf Lust haben, diesen Weg zu gehen.
Wie kann sowas effektiv gelingen? Also ist es einfach nur dem mehr Bühne geben, also Spitzenathletinnen eine größere Bühne geben, nicht nur Fußball. Also ich komme ja selber aus dem Fußball, muss aber dazu sagen, ich bin wahnsinnig großer Sportfan ganz allgemein. Also gerade ist Tennis, Indian Wells, dann geht Golf irgendwie los. Vor ein paar Wochen war Handball, also ich schaue auch wahnsinnig viele andere Sachen. Über Dart hatten wir schon geredet, ich schaue viel Dart, ich spiele gerne Dart. Das sind ja alles Sportarten in Deutschland, die irgendwie vom Fußball auch auf eine Art und Weise in Anführungszeichen aufgefressen werden, weil der so omnipräsent ist. Mhm. Wird man da auch manchmal vielleicht sauer, wenn man eine Sportart betreibt, die jetzt nicht wie der Fußball im Mittelpunkt steht, weil man sich denkt, hey, ist jetzt wirklich die Förderung für den, weiß ich nicht, Drittliga-Fußball so elementar oder muss man wirklich hunderte Millionen in Zweitligarechte ausgeben, weil das ist ja dann im wahrsten Sinne zweitklassiger Sport sozusagen. Das natürlich sind es gute Athleten und Athletinnen, gar keine Frage.
Absolut.
Aber wird man da, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen sauer? Gibt es ein faireres Verteilungssystem oder wie kann man das machen?
Nee, würde ich gar nicht so sehen. Das kriegt man natürlich öfters gesagt oder hört man, das ist doch kacke hier, die Fußballer verdienen so viel und du musst hier gucken, wie du's schaffst, hier dein Sport professionell betreiben zu können. Das ist natürlich präsent und das kriegt man natürlich immer wieder mit. Aber da sage ich, muss ich immer die Fußballer verteidigen. Das ist ein hartes Business. Der Fußball hat sich halt so entwickelt in Deutschland. Der hat einfach eine große Präsenz. Viele ist einfach Volkssport und spielen viele Leute Fußball und sind Fans und schauen das gerne. da können die auch nichts für, sage ich dann so. Ne? Und deswegen, man muss dann einfach schauen, dass man die anderen Sportarten auch so ein bisschen über den Fußball vielleicht profitieren kann, dass man andere Sportarten trotzdem auch irgendwie versucht, den Leuten zu zeigen und auch attraktiv zu machen, dass es auch noch andere Sportarten gibt und sie darüber mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ein Fußball-Soli, also dass der Fußball, das ist also quasi als Scherz natürlich, aber ist es, ich meine, ist ja die Frage, ob sowas sinnvoll sein kann, ne? Also der Fußball generiert ja dadurch Einnahmen, also viele Leute interessieren sich dafür, dann gibt es viele Sponsoren, die es interessant finden, weil sich viele Leute dafür interessieren, dann werden die Fernsehrechte für wahnsinnig viel Geld verkauft. Das ist natürlich erstmal nicht das Problem des Fußballs, dass die anderen Sportarten nicht so im Mittelpunkt stehen. So könnte man ja auch argumentieren. Aber kann natürlich dann passieren, dass am Ende eine Monokultur wird und es nur noch den Fußball gibt und nicht mehr viel darüber hinaus. Also ist es, weiß ich nicht, du bist ja in der Athletenvertretung, gibt's da, ich sage jetzt mal, Überlegungen oder Modelle, wie man sagt, okay, man macht ja, und die anderen Sportarten, also ich finde es so lustig, weil Sport oder Fußball ist in Deutschland oder vor allem auch in Europa natürlich ein wahnsinnig populärer Sport. Wenn man in andere Länder geht, ich weiß nicht, dann schaut man nach Kanada, da ist Eishockey der beliebteste Sport, dann nach Indien, da ist es vielleicht Cricket oder Hockey, dann geht man nach Australien, da ist es nochmal was anderes. Es ist ja offensichtlich kein Thema von der Sportart an sich, sondern von der Sozialisation. Oder von einer Gewöhnung vielleicht. Und ist das nicht dann etwas, wo man einfach daran arbeiten könnte und sagen, ich weiß nicht, es gibt eine Art von Share in den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, wo Sport gezeigt wird versus Fußball, dass man einfach sagt, das ist vielleicht, ich keine Ahnung, ausgeglichener oder der Fußball darf nicht mehr als einen bestimmten Prozentsatz haben. Ich weiß nicht, das ist mir irgendwie nur mal gekommen, ob sowas gäbe. Würde das Sinn machen? Schwierig. Ist es ungerecht oder?
Ich würde gar nicht wollen, dass der Fußball irgendwie begrenzt wird oder da Teile abgeben muss sozusagen. Ich finde, klar kann man sowas in die Richtung probieren, aber ich denke, dass es auch nicht zielführend ist. Ich denke, wir müssen schauen, dass die Verbände, die verschiedenen Sportarten sich so attraktiv irgendwie gestalten und auch repräsentieren über Social Media und so weiter, da einfach größer werden, mehr sich zeigen und auch mehr irgendwie ja dafür einsetzen, dass junge Leute das toll finden und dann werden das irgendwann mehr junge Leute machen und irgendwann schauen das auch mehr Leute und irgendwann das einfach selber groß zu machen, um damit dann auch neue Sponsoren natürlich zu bekommen und finanziell stärker zu sein. Also ich glaube, das liegt in der Verantwortung der eigenen Sportart und der Verbände und der Top-Athleten aus diesen Sportarten, da vielleicht einfach noch mehr zu machen und versuchen, mehr Leute für den Sport auch zu begeistern. Man sieht es vor allem im Dartsport, also wie genial die das gemacht haben. Also eine bessere Vermarktung und für einen Sport gibt es natürlich nicht, wie die in kurzer Zeit im Prinzip so groß geworden sind. Das ist jetzt auch schon wieder länger her, aber ich kann mich auch noch erinnern, wie der Dartsport sich einfach entwickelt hat und was sie daraus gemacht haben. Ist natürlich nicht immer so einfach, da den richtigen Weg zu finden. Und die Leute auch neu für ihre Sportart zu begeistern. Aber es gibt immer sicherlich Wege.
Ist ein super interessantes Beispiel, weil es eine nicht-olympische Sportart ist. Ja. Deswegen ist ja immer so die Frage, was hat Olympia denn eigentlich wirklich für einen Impact? Ich meine, du warst selber bei Olympischen Spielen. Ich glaube, du bist Vierter geworden, oder? 2016, kann das sein?
Ja.
Und in Rio natürlich ein bisschen Bitterholzmedaille, aber es gab nur drei, die besser waren. Das ist auch schon mal eine wahnsinnig beachtliche Leistung. Wie steht für dich Olympia so generell, ist es wirklich das Event? Wie war deine persönliche Erfahrung da? Und am Ende natürlich die Frage, sollte Deutschland mal wieder Olympische Spiele ausrichten?
Ja, Olympia ist natürlich für jeden olympischen Sportler das Allergrößte und für mich auch ein Traum. Es waren mittlerweile jetzt meine dritten Olympischen Spiele, wie du auch gesagt hast, in Rio und Tokio war ich auch schon dabei. Und in Rio war ich noch als Küken da schnuppert man erstmal rein. Da sind extrem viele Eindrücke, die man erstmal verarbeiten muss. Und war natürlich eine geniale Erfahrung, hat riesen Spaß gemacht, da mit den besten Athleten der ganzen Welt in einem Dörfchen zu sein und dann auf so einer großen Bühne in so einem riesen Stadion da auch zu werfen. Das war genial. Aber dann wartet man wieder 4 Jahre. In dem Fall waren es sogar 5 Jahre in Tokio wegen Corona. Das war natürlich ja auch so ein bisschen die Ernüchterung, dass man irgendwie so lange darauf hingearbeitet hat. Und dann ist man da und noch nicht mal Zuschauer da. Und das war natürlich dann schon schade, aber an sich war es trotzdem eine Art Olympia. Nur was mir da gefehlt hat, ist so dieses was Olympia ausmacht. Dieses Zusammenkommen mit anderen Athleten, dieser olympische Spirit einfach, dass alles, was in der Welt passiert, egal ist. Wir sind einfach alles nur Menschen, alles nur Top-Athleten, die irgendwie zusammen sind und irgendwie der Welt da draußen zeigen wollen, wie geil Sport ist und zusammen Spaß haben. Und das war auf jeden Fall trotzdem gegeben. Aber jetzt natürlich in Paris war das natürlich nochmal absolut genial und waren für mich auch die, trotz meiner ja nicht perfekten Leistungen, besten Platzierung, trotzdem wunderschöne Spiele. Also es war wirklich, haben die richtig gut gemacht. Das war einfach sehr schön, da auch wieder zu sehen, wie dieser olympische Spirit da aufgelebt ist und auch wie die Fans das wahrgenommen haben und auch mitgegangen sind. Und ich denke, es haben auch einfach sehr viele Leute auch verfolgt und gesehen. Und da kam wieder so ein bisschen der Geist von Olympia zurück und das war sehr schön. Nur es ist halt auch wichtig, diese Olympia-Euphorie auch so ein bisschen mitzunehmen und die Präsenz, die man da hat, und zwar nur alle 4 Jahre meistens, hat man die Möglichkeit, die Leute für sich, für ihren Sport zu begeistern. Da muss man natürlich schauen, dass man das so ein bisschen mitnimmt und die Leute da auch hält. Ja. Das ist dann immer nicht so einfach, ja. Aber deswegen bin ich auch absolut pro Olympia in Deutschland. Ich denke, das wäre für Deutschland, für auch die sportliche Infrastruktur natürlich auch genial hier in Deutschland. Und auch wieder die Wertigkeit von Sport in Deutschland einfach wieder groß zu machen. Und dass auch mal wieder der Fokus auf den Sport liegt. Ich glaube, das wär echt wichtig für uns in Deutschland. Und ich denke, wir haben in Deutschland auch wirklich die besten Möglichkeiten, nachhaltig wunderschöne Olympische Spiele zu machen. Das hat man ja auch teilweise schon auch bei den European Games in München gesehen, 2022. Das haben die genial gemacht. Es war ein Riesensportfestival. Es hat so Spaß gemacht. War extrem gut besucht und ich habe nur positive Rückmeldungen dazu bekommen. Das haben alle gefeiert und.
Gut, da hast du auch deinen größten Moment deiner Karriere gehabt, wahrscheinlich, oder? Genau. Also, musst du jetzt nicht so runterspielen. Dazu. Genau, du wurdest Europameister.
Ja, genau.
Erzähl mal, ich habe mir vorher noch einen Beitrag angeschaut aus dem ZDF, ja. Gänsehaut, wenn ich dran denke. Beschreib mal, wie das war, Europameister zu werden.
Es war unfassbar, es war genial. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also, ich war ja schon in auch deutlich größeren Stadien teilweise, wie jetzt auch in Paris. Aber da war es mindestens genauso laut und es war eine unfassbare Stimmung. Also da war so ein Feuer in der Luft irgendwie und das hat man auf jeden Fall gespürt und das hat mich auch so gepusht und hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich weiß, okay, die sind jetzt alle hier für mich da und die interessieren sich mega dafür und die wollen, dass wir Deutschen auch gewinnen. Und das hat natürlich dann auch was mit einem gemacht. Also die waren jetzt nicht extrem parteiisch, die haben für alle geklatscht, auch für meine Konkurrenten, wo ich mir teilweise gedacht habe, ey, mach mal langsam lang. Hier. Mach mal ruhig jetzt hier, übertreib zwar nicht. Aber im Endeffekt hat es ja richtig gut funktioniert und ich habe da gewonnen, obwohl ich noch vor dem Wettkampf echt Schulterprobleme hatte und das Einwerfen abgebrochen habe, weil ich so Schmerzen hatte. Das hatte ich vor einem Wettkampf eigentlich noch nie gehabt, so die Problematik. Und dann habe ich statt mich weiter warm...
Du hast mit einem Meniskusriss und hast das irgendwie getaped und damit auch Europameister geworden.
Da war ich aber noch ein bisschen jünger, da ging das auch eher... Habe ich mich dann auf die Physiobank gelegt, habe mich nochmal behandeln lassen, nochmal Schmerzmittel genommen und dann ging es schon ins Stadion. Habe dann auch gar nicht mehr eingeworfen oder so, sondern direkt mit dem ersten Versuch gestartet. Normalerweise macht man ja relativ viele Versuche noch, um irgendwie reinzukommen in diese technische Komplexität. Braucht man immer ein paar Versuche, damit das auch funktioniert. Aber da einfach mit dem ersten Versuch gestartet, 83 Meter, glaube ich, geworfen und dann habe ich gemerkt, oh fuck, ey, let's go, es funktioniert. Ich habe keine Probleme. Durch das Adrenalin und so weiter hat es natürlich dann auch irgendwie funktioniert und dann ist wie so ein Knoten geplatzt und es war einfach rundum perfekt. Meine Familie war da. Ich habe vorher noch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben: Hey Leute, macht euch nicht so viele Hoffnungen. Ich glaube, das wird heute nichts.
Schön die Erwartungen niedrig gehalten.
Ja, genau. Das ist für ein Mindset, für den Kopf eigentlich auch immer nicht schlecht, wenn man das Gefühl hat, das hatte ich schon öfters, wenn man das Gefühl hat, irgendwie man ist, wenn man sich schon die Argumente zurechtlegt, wieso es nicht funktionieren kann und wenn man schon vom Gefühl her eigentlich mit dem Wettkampf abgeschlossen hat, ist das meistens also schon öfters auch mal gut gegangen.
Ja.
Genau im Gegenteil dann, ja.
Genau, und dann hast du irgendwie in diesem Beitrag standest du so einen Moment lang irgendwie ungläubig auf dieser Tatanbahn. War das einfach so, dass du wirklich nicht gecheckt hast, ob das jetzt wahr ist oder hast du einfach also Zeit gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten? Oder das sah ganz seltsam aus, weil du wirklich wie du versteinert da wirktest.
Ja, das war so eine Mischung aus beidem, glaube ich. Das war ja der letzte Versuch dann noch von Jakob Wattlech, dem Techen, mein ärgster Konkurrent sozusagen, obwohl es ein super Typ ist, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Alles gute Jungs. Aber der hat ja dann noch geworfen, seinen letzten Versuch. Und da habe ich so dem Speer hinterhergeguckt und war mir nicht sicher. Ja, der sah eigentlich relativ weit aus, aber habe gar nicht mitbekommen, dass er übergetreten war. Also war einfach sehr, sehr viel in dem Moment. Und dann habe ich es irgendwann auch realisiert, schwer in Worte zu beschreiben, wie man sich da gefühlt hat. Es war einfach eine Riesenparty, war die beste Party meines Lebens und war wirklich schön.
Ja, cool. Und das heißt, Moritz Fürste, den du ja auch ganz gut kennst, der auch hier Teil von Powwow ist, der hat immer oder jetzt seit mehr oder weniger seit dem Sommer propagiert er immer seine These mit den Olympischen Spielen im Heimatland und wie viel besser man in, also das sieht man dann sozusagen an den Olympischen Spielen davor. Also sozusagen zwei Spiele vor den Heimatspielen wird man schon besser, die Spiele vor den Heimatspielen dann nochmal besser und bei den Heimatspielen ist man dann richtig gut. Ist das dann die einfachste Art und Weise, diesen Spitzensport noch mehr herzustellen? Und ist es dann, weil du gesagt hast, in Deutschland ist es ja alles so nachhaltig oder haben wir nachhaltige Stätten, ist es auch die einzige Möglichkeit, sozusagen auch diesen Geist der Olympischen Spiele? Du hast jetzt natürlich wahnsinnig gute Orte mitbekommen mit Rio, Tokio und Paris. Aber es gibt natürlich auch Sportwettkämpfe, die in eher undemokratischen Ländern stattfinden, wo dann vielleicht eher Politik damit gemacht wird. Ist es, wie ist da dein Blick drauf? Also ist es, du hast ja auch in den Ländern schon Sport gemacht, hat man da als Athlet überhaupt eine differenzierte Meinung, weil das ist halt ein Sport, das ist halt ein Event, wo ich halt meine Topleistung abliefern muss?
Ja, auf jeden Fall. Also es sollten einfach schöne Olympische Spiele sein, ohne große Probleme drumherum. In Rio war es dann halt auch noch so ein bisschen der Zika-Virus und dann war es auch man sollte nicht aus dem olympischen Dorf raus, weil es gefährlich ist und Kriminalität und waren ja auch keine nachhaltigen Spiele. Also es wurde ja so gut wie nichts irgendwie danach noch benutzt und das sind natürlich Nachrichten, die so ein bisschen das Ganze ins schlechte Licht rücken und das will man natürlich nicht. Und man will, dass dieses Olympia einfach perfekt und rein ist und auch für die Athleten ist, irgendwie so vom Gefühl her. Und es soll ja auch Vorbild sein. Das ist der größte Wettkampf in der Welt und der soll für alles Beispiel sein und auch alles ordentlich und richtig sein. Und wenn das noch nicht mal die schaffen, wie sollen es dann andere machen? Und ich denke, dass das extrem wichtig ist. Vor allem, dass auch der Fokus auf den Athleten liegt. Also wir müssen wieder mehr den Fokus zu den Athleten bringen und nicht jetzt zu den Verbänden, zu den Funktionären. Es soll nicht um Geld gehen, um was auch immer. Es soll um die Athleten gehen. Es soll darum gehen, was die Großartiges leisten und was die Großartiges geschafft haben. Und das soll gezeigt und gefeiert werden. Und alles, was drumherum passiert, ist natürlich wichtig. Aber es sollte im Endeffekt trotzdem um den Athleten gehen, denke ich.
Ist natürlich eine, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, eine super einfache Antwort auf eine unglaublich komplexe Frage. Also im Fußball, ich bediene jetzt einfach mal das Beispiel der WM in Katar, wo es dann unfassbar viele Diskussionen gab, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, um die Kapitänsbinde. Ob die jetzt Regenbogenfarben haben soll oder nicht. Und die Sportler oder die Nationalspieler der Männer, es war eine Männerweltmeisterschaft, die haben sich danach alle eigentlich unisono geäußert und das war eine Belastung für uns. Und das hat irgendwie, es ging nur noch darum, genau. Ja. Und dann ist die große Frage, was hat denn so ein Athlet für eine Verantwortung und eine Athletin in dem Moment? Ist sie natürlich zufällig in dem Moment in dem Land, wo vielleicht keine demokratischen Verhältnisse herrschen, eine Athletin, aber sie hat sich das ja nicht ausgesucht. Also erwartet man dann teilweise zu viel oder wie ist die Athletenperspektive sozusagen deine?
Naja, das ist extrem schwierig. Auf der einen Seite hat ein Athlet natürlich eine Strahlkraft nach außen und auch eine Vorbildfunktion und hat auch eine Stimme, die man auch benutzen sollte und auch kann. Aber es sollte nicht zum Nachteil des Athleten sein. Also es sollte meiner Meinung nach wirklich um den Athleten gehen. Er soll sich nicht mit großartig, vor allem vor so wichtigen Spielen, Wettkämpfen, was auch immer, mit solchen Sachen beschäftigen. Also sollte die Möglichkeit haben, sich auf einen Wettkampf zu konzentrieren. Wenn man das Wochen im Voraus oder danach macht, ist das völlig in Ordnung. Und da kann man dann auch seine Stimme benutzen und sich für bestimmte Dinge einsetzen und auch die Präsenz, die man in der Öffentlichkeit hat, auch dafür nutzen, absolut. Aber wenn es dann darum geht, Leistungen zu bringen, dann sollte es auch nur darum gehen. Und
das heißt, es müsste eher, Funktionäre sein, ja, die diese Rolle dann übernehmen, weil die sozusagen die Strahlkraft des Sports nutzen können und sagen können, okay, ja, wir sind hier in Katar, hier herrschen keine demokratischen Verhältnisse, oder damals war es eine große Diskussion über die Gastarbeiter, vor allem die unter wahnsinnig schlechten Bedingungen leben, unter anderem, es gab natürlich mehr. Aber ist es dann, weil in dem Moment hat der Sport ja eine Chance aufzuzeigen Probleme anzuprangern. Aber der Athlet ist, ich habe dieselbe Meinung, das falsche Vehikel. Wenn es ein Athlet kann und macht, Respekt davor, aber ich glaube, die meisten Athletinnen sind halt dann in dem Moment einfach auf ihren Sport fokussiert, weil sie ja da sind, um den Sport auszuüben.
Richtig,
ja. Genau. Ja. Aber irgendwer muss es doch machen dann, oder? Weil der Sport hat ja die Verantwortung dann am Ende schon.
Ja. Theoretisch sollte es einfach so laufen, dass das natürlich dann auch während Leistung gebracht werden soll, wenn der Athlet einfach Athlet sein soll, das über von Funktionären oder Verbänden, was auch immer, übernommen wird und sich darüber geäußert wird, über solche Themen. Und im Nachhinein kann man dann immer noch mit den Athleten drüber sprechen, wie hast du das empfunden und wie siehst du das, und nimm doch mal dazu Stellung. Und dann ist es auch völlig legitim, da seine Stimme zu nutzen und sich für etwas einzusetzen. Aber in dem Moment sollten Athleten Athleten sein.
Ja, ja. Okay, sag noch mal kurz, weil ich bin sowohl kniegeschädigt als auch rückengeschädigt. Du hattest mehrere Meniskusverletzungen, ich glaube auch OPs. Ja. Du hattest mal einen doppelten Bandscheibenvorfall. Erstmal, was ist ein doppelter Bandscheibenvorfall? Sind das zwei Bandscheiben gleichzeitig sozusagen, die... Oder was bedeutet das?
Naja, doppelter, waren zwei Bandscheiben, einfach Sequester, Austritt, volles Programm. Also
auf die Ischiaswurzel auch, oder in welcher Region ist das passiert bei dir?
Ich glaube, bei einer war es sogar auf den Nerv drauf, und bei einem war es noch in Ordnung sozusagen. Aber ja, nee, ich hatte ja schon wirklich viel gehabt, viel Verletzungen mitgemacht und fast jedes Jahr irgendwie so gefühlt nach einer Saison so dieses Project Comeback Stronger hinlegen müssen. Das war natürlich keine schöne Zeit, und das macht natürlich was mit einem. Aber ich habe zum Glück durch die Verletzung auch gelernt und durch diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass es nichts bringt, irgendwie sich da einzunullen ich habe einfach gelernt, nach vorne zu schauen. Ich will dahin wieder zurück, wo ich war, und werde dafür alles geben, und gar nicht groß zurückgeblickt und konnte das so ein bisschen ausblenden. Natürlich war das trotzdem keine schöne Zeit, weil man natürlich der Sportler ist und das einen auch ausmacht, und weil man das liebt. Und wenn man das nicht machen kann, ist es natürlich keine schöne Situation. Okay. Aber ich habe es zum Glück immer wieder geschafft, zurückzukommen und immer wieder jedes Jahr aufs Neue, trotz Verletzungen, wieder in die Weltspitze anzuknüpfen. Und jetzt seit ein paar Jahren auch verletzungsfrei. Also natürlich hat man immer mal wieder Probleme, und auch alte Verletzungen muss man natürlich immer auch so ein bisschen kompensieren. Das wird natürlich nicht einfacher mit der Zeit. Aber ich habe meinen Körper so gut kennengelernt mit der Zeit und weiß genau, was ich machen muss, damit das funktioniert, auch diese extreme Belastung des Speerwerfens aushalten zu können. Aber mittlerweile habe ich da einen guten Weg gefunden und komme damit sehr gut zurecht.
Okay, und dann gib mal einen Tipp allen Bürohelden wie mir, die jeden Tag nur am Schreibtisch sitzen, was man machen kann nach einem Bandscheibenvorfall.
Ja, viel Stabi machen, natürlich viele Rückenübungen, aber auch Mobilitätsübungen. Und da
alles, was nicht so viel Spaß macht, meinst du?
Ja, genau. Alles, was keinen Spaß macht, davon ganz viel machen. Genau, alles.
Ja, wunderbar. Das wär's auch schon. Vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant. weiterhin viel Erfolg in der Saison natürlich. Also die geht ja erst richtig los. Die Schweinezeit, ja, in der du dich gerade befindest, ist dann auch irgendwann vorbei. Was ist da noch, genau, das wollte ich vorher noch fragen. Was ist das Schlimmste in der Vorbereitung auf eine Sperrsaison? Also bei uns beim Fußball waren es immer so Intervallläufe, wo man die Ausdauerläufe.
Absolut. Gehe ich mit.
Okay, ja, gut. Das macht ihr auch.
Das sind vor allem natürlich die Ausdauereinheiten, die Tempoläufe, Kraftausdauer. Das habe ich jetzt alles schon hinter mir. Das macht man so am Anfang der Saison, um irgendwie belastungsverträglich zu werden. Das macht absolut keinen Spaß. Und da bin ich froh, kein Ausdauerläufer zu sein, da diese Umfänge zu ballern. Ja, es wäre nicht meins. Ich bin jetzt nicht der krasse Ausdauersportler.
Okay, ja, wunderbar. Dann vielen Dank, viel Erfolg in der Saison und bis bald.
Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Power Sports in Kooperation mit Maniac Studios.